warum mache ich mich selbstständig? Viele machen sich ja deshalb selbstständig, weil sie frei sein möchten. Zumindest glauben sie das.
Ja, genau. Wie frei bist du denn?
Genau. Du wirst ja in der Regel dann Sklave des eigenen Unternehmens, wenn du nicht aufpasst. Genau. Das ist ja der übliche Weg. Aber es kommt ja auch, ein großer Teil kommt ja aus den Strukturvertrieben. Und da bist du ja auch in einem festen System drin, was in der Regel ja sehr erfolgreich funktioniert, wenn du es machst, also zumindest in der Abschlusswahrscheinlichkeit, vermute ich. Ja. Der Verdienst ist wahrscheinlich so limitiert, dass man irgendwann sagt, dann mache ich es auch alleine. Und vielleicht stören auch die, weiß nicht, ob es das alles noch gibt, ich war nie in der Struktur, aber Wochengespräche und Zielvorgaben oder wie läuft's und so weiter. Und dann sagst du, da will ich weg von. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will jetzt frei sein, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht und gründe es neu und dann legst du los und dann merkst du erstmal, krass, was haben die mir eigentlich alles abgenommen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Ich bin Thorsten und Nico ist auch da.
Moin.
Moin zusammen. Jo, wir haben gerade schon angeregt diskutiert und weil wir uns heute committed haben, mal wieder eine Folge aufzunehmen und haben uns gefragt, wie ist das eigentlich so mit Ausrichtung von Geschäftsmodellen oder von Abarbeiten von Produkten, Einzelproduktanfragen von Seiten der Kunden, wie sollte man damit umgehen? Ja, und da haben wir schon ein bisschen drüber diskutiert und das wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiterführen hier, um auch bei euch vielleicht nochmal den einen oder anderen Gedanken anzustoßen. Wie man sich ausrichten kann, wie man sich ausrichten sollte und vielleicht verraten wir euch auch, wie wir das Ganze für uns sehen und lösen.
Ja, ich treffe ja immer wieder auf so die Situation, du hast in irgendeinem bestehenden Bestand, der seit Jahren gewachsen ist, trotzdem nur eine minimale Vertragsdichte im Schnitt, so 1,4 Verträge, hörst du immer wieder. Auf der anderen Seite hast du ja auch erwähnt, es gibt die Diskussion, jetzt so in der jungen Makler-Bubble, ne, spezialisiere dich früh. Ja. Und die Frage ist, ob da immer im Blick ist, was hat das denn für Konsequenzen langfristig? Oder und wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand nach 20 Jahren immer noch so eine minimale Vertragsdichte hat? Und ist es wirklich so sinnvoll, sich als neuer Starter direkt jetzt nur auf ein Produkt zu spezialisieren?
Ja, ich habe ja in der Folge, die letzte Woche online gegangen ist, mit dem Bernd Einmold, habe ich ja drüber gesprochen. Also wir kamen auch auf das Thema, weil da ging es ja darum, sich in der Jungmakler-Szene zu positionieren als Förderer, Unterstützer, ähnliches, seitens der Helvetia. Und da war eben auch meine Frage, oder da war so ein bisschen dieser Punkt, okay, macht das denn Sinn, so eine Einproduktstrategie zu fahren als Vermittler, wenn der Kunde, den man vielleicht heute trifft, eigentlich eher eine Gesamtstrategie braucht oder haben sollte, ne? Und dass man als Risikomanager des Kunden sozusagen ja auftritt und das endet dann eben ja nicht bei einem Produkt. So, und die Frage ist, kann man sicherstellen, dass der Kunde seine Bedürfnisse korrekt gelöst bekommt, wenn man nur einen von x Bereichen halt selber lösen kann und den Rest quasi anderen überlässt. Ne,
ich glaube, das ist schon die Grundausrichtung. Die Frage, bin ich Produktverkäufer oder bin ich Risikomanager? Weil klar, jeder Verbraucher hat definitiv mehrere Risiken, die er mit Versicherungsprodukten versorgt wissen will oder sollte. Und auf der anderen Seite, online wird in der Regel ja nach einem Thema gesucht oder es wird halt dann auch spezifisch ein Thema beworben, weil es schwierig ist, so die Gesamtanalyse dann online zu bewerben, sondern dann musst du ja, während der gar nicht sucht und irgendwo durchscrollt, ihn irgendwie aktivieren und das ist einfacher sicherlich mit einem Thema. Und wenn die Jungmakler heutzutage alle wenn du auf der grünen Wiese aufsetzt, früher hast du halt gesagt, ich finde meine Kunden dann erstmal im familiären Umfeld, dann ziehe ich den Kreis in die Nachbarschaft und etwas größer und irgendwann, wenn ich stetig nachfrage, geht es über Weiterempfehlung. Ja. Und heutzutage ist das ja tabu und es muss digital sein, es muss im Internet sein und dann muss ich natürlich auch ein Thema ansprechen. Ja. damit ich wieder Leads generieren kann.
Du könntest aber auch genau die Leute, also du könntest dieselben Leute adressieren, die halt nach einer PKV-Lösung beispielsweise oder einer BU-Lösung oder was auch immer suchen und die mit deinem SEO-Geo-optimierten Seiten genau dahin leiten zu sagen, super, dass du dieses Thema für dich lösen willst, aber so und dann kannst und. Du, ja, aber und, ja. Genau, du kannst dann überleiten in das Vollmandat ja. sozusagen, ne? Also das könnte man ja auch in so einem Funnel abdecken, also das halte ich jetzt nicht für unmöglich, es ist der aufwendigere Funnel auf jeden Fall, aber es wäre auf jeden Fall nicht unmöglich.
Absolut, ich finde es sogar sehr charmant, es bräuchte dann halt, könnte man sagen, das Know-how, um dann auch alle Bereiche abzudecken. Wenn du jetzt von null anfängst, ist vielleicht einfacher, dich jetzt nur in BU einzuarbeiten, als dann PKV, Altersvorsorge, Wohngebäude, Haftpflicht, Kfz und sonst weiter auch noch drauf zu haben. Wo sich ja wieder die Frage stellt, muss ich das denn überhaupt? Oder kann ich es dann überleiten zu anderen Maklern als Kooperation, zu Mitarbeitern? Gibt es sicherlich verschiedene Lösungen, die denkbar sind. Es fühlt sich für mich fast nach dem Weg des geringsten Widerstands an, erstmal zu sagen, ich adressiere ein hochbezahltes Thema, BU, PKV, Immobilie, mach dann nur das und mach das einfach eins nach dem anderen, weil davon kann ich ja gut leben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob dann immer die langfristige Perspektive dabei berücksichtigt wird, weil wenn du es baut sich ja kein Wert unabhängig von deiner Person auf. In dem Moment, wo du krank im Bett liegst, kommt halt kein Umsatz mehr rein.
Ja.
Und das wäre dann, glaube ich, eine sinnvolle Strategie, wenn du ganz viel Liquidität produzierst, um die dann auf der privaten Ebene zu investieren. Und dann lebst du eigentlich von deinem Guthaben, was du da aufbaust. Und es kommt durch den Verkauf des Produkts immer nur mehr Liquidität rein. Aber wenn das Unternehmen einen Wert generieren soll, dann muss ja irgendwas aufgebaut werden.
Ja.
Und dazu braucht es halt Quotagen am Ende in unserer Branche.
Ja.
Wiederkehrende
Quotagen, ja, das ist das Stichwort. Gibt es ja auch bei Leben und BU, also bei Lebenkranken gibt es das ja auch, aber ist halt sehr, sehr gering. Also da brauchst du schon eine hohe Stückzahl, damit sich das dann irgendwann mal rentiert. Also in der Form, dass man davon leben kann und vielleicht noch den einen oder anderen Assistenten finanziert kann. Ne?
Und da ist halt mein Gedanke immer gewesen, ich habe ihn doch sowieso schon am Tisch, ich habe das Vertrauen aufgebaut, also die 80% der Arbeit sind ja gemacht. Ja. Der größte Ding im Verkauf ist ja der Vertrauensaufbau und das ist nun mal da, er ist bereit, ein hochpreisiges Produkt ja dann in der Regel, PKV, BU, irgendwas von mir zu kaufen. Dann ist der Rest gefühlt ja eigentlich nur noch Mitnahme, Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat, Wohngebäude, die Sachversicherungen, die vielleicht schon da sind sogar,
ja,
einzusammeln oder noch mitzuversorgen und die auf die anderen Themen im Zweifel halt zu jemand anders überzuleiten. Warum nicht tun? Also verstehe ich dann nicht, weil das quasi Gold ist, was auf der Straße liegt und ich hebe es nicht auf, so wie ich mal mit einer Finanzierungsberaterin gesprochen habe, mhm, und dann gefragt habe, ja, und was, wie machst du das dann mit den Risikolebensversicherungen, Wohngebäudeversicherungen? Weil das für mich eigentlich klar ist, dass das dann dazugehört. Ja. Ja. Das spreche ich nicht an. Das geht dann in meinen Kopf nicht rein.
Ja, genau. Das
ist doch viel einfacher, als jetzt einen neuen Kunden zu finden.
Ja. Ja, auch, und ich sag mal, Risikoleben und Wohngebäude sind jetzt nicht das schlechteste Mitnahmegeschäft. Ne? Also da ist ja auch schon bisschen Volumen drin. Also Wohngebäude,
richtig,
und baut ja halt Bestand auf und Risikoleben, wenn es jetzt nicht nur eine 10.000 Euro Absicherung ist, aber also wenn das vernünftige Summen sind, dann kannst du damit ja auch schon mal einigermaßen vernünftigen
Abschluss. Und Risikoleben, wenn ich da beim Verständnis bin, dass ich sterben kann, dann bin ich auch beim Verständnis, dass ich berufsunfähig werden kann und dann bin ich auch wieder bei der BU. Und wenn ich es nicht selber machen will, dann bin ich mir sicher, dass ich einen Maklerkollege finde, der sagt, ich freue mich darüber, wenn mir der Lead zugespielt wird. Und ich bin auch bereit, dann wieder was zurückzugeben. Ich müsste halt nur einmal aufsetzen.
Ja, ja, richtig. Aber da nochmal wieder, also das eine Thema bei diesem, ich ziehe einen externen Kollegen gegen Quotageteilung hinzu. Ne? Meine Motivation jetzt, ich habe den bei mir sitzen wegen der BU oder wegen der PKV meinetwegen, ja, meine Motivation jetzt bei dem, das Thema Altersvorsorge zu triggern oder Finanzierung. Finanzierung musst du nicht triggern, weil Finanzierung, entweder will der Kunde eine oder er will keine. Ja. Du wirst ihn ja als Versicherungsmakler nicht überzeugen, Alter, du solltest dir unbedingt ein Haus kaufen oder eine Wohnung. Wobei man könnte über Kapitalanlage sprechen oder so. Aber okay, nehmen wir mal das. Wie groß ist deine Motivation für einen Anteil einer Provision, jetzt ein echtes Bedarfsanalyse- und Verkaufsgespräch zu führen, dass der Kunde überhaupt bereit ist, mit deinem Kollegen ins Gespräch zu gehen, um mit dem über eine Kapitalanlageimmobilie zu sprechen? Mhm. So, weil von der Art und Weise, wie stark du diesen Kontakt vorbereitest, hängt ja sicherlich dann auch irgendwie so ein bisschen dieser Teilungsdeal ab. Wie viel gibt der Makler dir zurück? Ja. Weil wenn du sagst, ja, ich sage denen, dass du das kannst und dass das total super ist und dann gebe ich über, das ist dann, klingt dann nach einem 10-90-Deal wahrscheinlich oder 20-80. Aber wenn du sagst, ich habe dem schon erklärt, was los ist, der weiß, wie viel Steuern er sparen kann, der weiß, und dann gebe ich ihn dir über, dann ist das, reden wir über 50-50, 60-40, keine Ahnung, ja, dass sich das auch wirklich lohnt. So. Und dann ist ja eben die Frage, wie viel Arbeit bin ich bereit, da, also in 50% eines potenziellen Abschlusses eines anderen zu investieren, wenn ich weiß, dass eigentlich mein Kalender voll sein sollte mit Terminen, wo ich eben für mich den vollen Umsatz habe sozusagen. Und also das ist auch für mich eine offene Frage. Diese ganzen Systeme von ich mache das und alles andere gebe ich an Kollegen ab. Wie viel Geschäft wird denn da so an Kollegen verteilt? Also das würde mich mal interessieren. Das ist natürlich schwer zu erheben, aber in meiner gefühlten Wahrnehmung kann das nicht so viel sein, wie jeder behauptet, dass es sein könnte.
Na, wenn ich jeden Tag 4-mal eine PKV-Anfrage bekomme, ohne danach gefragt zu haben, dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr abgeben, weil ich dann verstanden habe, dass es vielleicht sinnvoll wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn ich die einmal im Monat bekomme, dann gebe ich die ab.
Ja.
Weil ich sage, dafür arbeite ich mich da jetzt nicht ein.
Das kommt hinzu. Die Kehrseite der Medaille ist ja auch noch, wenn ich jetzt, mal angenommen, ich wäre jetzt der PKV-High-End-Spezi und wir beide haben ein Tippgebermodell. Also du machst keine PKV, ich mache sie aber. Wenn du mir jetzt ganz viele Leads rüber gibst und wo ich immer die Hälfte der Provision abgeben muss, dann muss ich mich auch irgendwann, da stehe ich ja auch irgendwann vor der Frage zu sagen, okay, wie viel Geschäft von dir will ich überhaupt beraten? Weil es für mich ja immer nur die Hälfte ist.
Ja.
Ne? So, das heißt, eigentlich funktionieren diese Deals ja nur dann, wenn ich als Experte in der Abhängigkeit von deinem Leadstrom bin. Mhm. So, und dann ist doch die Frage, warum werde ich da nicht offiziell abhängig von dir?
Warum stelle ich dich nicht ein?
Du stellst mich ein oder wir machen irgendwie ein Handelsvertreterverhältnis, keine Ahnung. Wenn mein Geschäftsmodell wäre jetzt, was es nicht ist, aber in der Annahme jetzt, ich will einfach nur maximalen Cashflow haben, um, wie du vorhin schon sagtest, eben auf privater Ebene eine ETF-Portfolio-Strategie zu fahren, die mir dann in kürzester Zeit hoffentlich irgendwie mein Einkommen finanziert.
Ja.
Weil dann brauche ich doch für mich dieses ganze Marketing-Ding nicht. Ja. Wenn sowieso schon x Prozent meiner Einnahmen dadurch funktionieren, dass ich von anderen Empfehlungsgebern abhängig bin, dann kann ich doch die 10%, 20%, 30% kognitive Belastung für, ich muss selber auch noch Leads generieren, die kann ich doch einfach abstoßen. Und dann all in gehen auf einem Beratungsdeal, wo ich weiß, okay, ich bin Sonntagabend, liege ich am Strand und ich weiß, Montagmorgen um 10 ist mein Termin im Kalender, wo ich irgendjemandem erkläre, GKV versus PKV und am Ende kommt eine, so, ne, das, aber du hast einfach dann in den Zeiten, wo du nicht mit dem Kunden sprichst, hast du den Kopf frei. So, das,
Frage ist, warum die Vermittler geworden sind. Also war das warum mache ich mich selbstständig? Viele machen sich ja deshalb selbstständig, weil sie frei sein möchten. Zumindest glauben sie das.
Ja, genau. Wie frei bist du denn?
Genau. Du wirst ja in der Regel dann Sklave des eigenen Unternehmens, wenn du nicht aufpasst. Genau. Das ist ja der übliche Weg. Und aber es kommt ja auch, ein großer Teil kommt ja aus den Strukturvertrieben. Und da bist du ja auch in einem festen System drin, was in der Regel ja sehr erfolgreich funktioniert, wenn du es machst, also zumindest in der Abschlusswahrscheinlichkeit, vermute ich.
Ja.
der Verdienst ist wahrscheinlich so limitiert, dass man irgendwann sagt, dann mache ich es auch alleine. Vielleicht stören auch die, weiß nicht, ob es das alles noch gibt, ich war nie in der Struktur, aber Wochengespräche und Zielvorgaben oder wie läuft's und so weiter. Und dann sagst du, da will ich weg von, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will jetzt frei sein, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht und gründe es neu und dann legst du los und dann merkst du erstmal, krass, was haben die mir eigentlich alles abgenommen?
Ja.
Das hatte ich ja gar nicht im Schirm.
Ich habe es ja selber durch. Ich habe es ja selber erlebt. Und du wirst, also anders, wieder in Bildern gesprochen. Ich behaupte, jeder, der hier zuhört, hat das auf der persönlichen, körperlichen Fitnessebene schon durch. Der Unterschied zwischen, du bist in einem Verein, Handball, Fußball, Tennis, keine Ahnung was, wo du in Anführungszeichen gezwungen bist, ein, zweimal die Woche zum Training zu gehen, wo du einfach in den Trainingsmodus bist und in eine gewisse körperliche Fitness reingerätst, sozusagen.
Ja.
Versus, ich kann das nicht mehr, ich habe keine Ahnung, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr ins Fitnessstudio, Personal Training ist alles, ist viel zu früh morgens, keine Ahnung, ist mir zu anstrengend. Ich stelle mir zu Hause so eine Handelbank hin, ich mache mir hier so ein Rack ins Zimmer, keine Ahnung, und das kriege ich schon selber hin. So. Und das endet im, heute nennt man es Deadboard. Ja, so. Und also an der Stelle, glaube ich, hat es jeder schon durch, dass du einfach merkst, okay, es ist eben nur einer von 100 so diszipliniert, dass er das ohne externen Trainer, ohne irgendwas durchzieht. Ja, davon kennen wir auch ein paar. Davon gibt es in unserer Bubble ein paar, die halt einfach so massiv diszipliniert sind, dass sie ihren Trainingsplan auch ohne externe Impulse durchziehen. Wobei auch da spielt, glaube ich, das Thema Community eine Rolle, wo du dich dann mehr oder weniger unbewusst committest. So, und Versicherungsvermittler glauben zu sagen, ich gehe aus dem Strukturvertrieb raus, weil ich einfach komplett ignoriere, dass das System wahrscheinlich 60-80% Anteil an meinem Erfolg hat. Mhm. Das ignoriere ich und gehe halt mit meinen verkäuferischen Fähigkeiten raus auf den freien Markt und stelle dann fest, es gibt keinen Anbieter, der die Software so gut dargestellt hat, wie der Vertrieb das bisher gemacht hat. Technisch vielleicht gibt es coole Lösungen, außer Frage. Aber es gibt eben nicht die Lösung, die dir diesen Verkaufsprozess halt darstellt. Also dieses Zusammenspiel aus technisch gelöst in Verbindung mit deiner Story, mit deiner Verkaufsstory, mit deiner Unternehmerstory, mit der Lösungsstory, die du für deinen Kunden hast. Ja. So, und das hast du nicht. Und dann bist du zwangsläufig wahrscheinlich dazu verdammt, zu sagen, ich mache eine Einproduktstrategie, ne? So, weil dann kann ich mich auf eine Sache fokussieren und muss mich um nichts anderes kümmern und ich brauche gar keinen Beratungsprozess, weil es keinen gibt, also sondern es gibt halt nur den Produktprozess. Ne? So, und das ist eben die Frage, die man sich irgendwie stellen muss, oder das ist die Erkenntnis, die man vielleicht haben muss, dass es gar nicht so einfach ist, das alles alleine zu machen.
Ne? Das überrascht auch die ganze Verwaltung, die ja dahinter hängt. Aber am Ende ist es ein Zusammenspiel aus, du brauchst die richtige Software, dann brauchst du die richtige Verkaufsunterlage, dass du halt einen Verkaufsprozess hast, der alles berücksichtigt. Also sprich, du kriegst eine Anfrage zu einem Thema, der fragt dich zur BU an. Wie hast du den festen, standardisierten Prozess, dass du ihn genauso auf das Thema Krankenversicherung, Unfall, Pflege, Tod ansprichst und seine Sachversicherung, das am besten irgendwo visualisiert, ne, dass du schnell drin bist und du brauchst im dritten Schritt aber auch das verkäuferische Wording dazu.
Ja.
Wenn der eine dieser Komponenten fehlt, dann läuft's unrund.
Ja.
Dann kürzt man, wenn dann der Alltag dazwischen kommt und immer wieder irgendwas reinkommt, als Gründer gerade, dann fragt der eine, fragt einen Hausrat an, ja, dann mache ich halt die, dann fragt der nächste BU, dann mache ich die, dann und irgendwann läuft der Alltag so, dass du einfach nur noch das abarbeitest, was reinkommt, ohne jegliche Struktur.
Ja.
Und dann landest du bei 1,4 Verträgen pro Kunde.
Was ja für eine Einproduktstrategie schon viel ist.
Ja, das, genau. Das ist
schon 40% irgendwas falsch gemacht. Überperformt.
Schon irgendwas falsch gemacht.
Was mir immer wieder auffällt, ist, dass also viele, ich glaube, aus dem Frust heraus, dass du keine Software findest, die das vernünftig abbildet, in Kombination mit der Verkaufsstory, die du eigentlich für dich persönlich haben möchtest, wird sich halt so ein bisschen abgewendet von, ja, ich brauche diese Prozesse nicht. Und dann wird halt diese Freiheit gelebt, ich mache einfach das, was kommt. So, das fühlt sich, glaube ich, auch ganz gut an, weil du irgendwie so durch den Tag fliegst, so, ne? Kommt was rein, dann machst du mal schnell eine Produktberatung, dann zack, hast du das erledigt, Kunde ist happy, so, dann kommt der nächste und dann bist du vielleicht auch völlig, vollkommen breit aufgestellt auf einer Produktpalette, machst aber jedes Produkt machst du halt irgendwie einmal im Quartal, aber hast halt trotzdem jeden Tag immer irgendwie irgendwas, ja? So, und dann gibt es die, die sagen, ich mache ein Produkt, aber das mache ich so konsequent und habe da den krassesten Prozess ever zugebaut, sodass auch da wieder ein goldenes Hamsterrad entsteht sozusagen. Mhm. Entweder weil du selber der Berater bist oder eben auch einfach nur, du kannst ja auch Kopf der Organisation sein, aber deine Organisation ist halt ein riesen Hamsterrad, was du halt von außen sozusagen einfach nur den Geschwindigkeitsregler regelst, kann ja auch sein, dann ist es für dich persönlich okay, weil du bist unternehmerisch frei und das Hamsterrad läuft ohne dich, weil du Mitarbeiter hast, die da drin für dich rennen. Aber dann ist doch die Frage, egal ob du es jetzt alleine gemacht hast oder eben als Geschäftsführer, Unternehmer ein Unternehmen in der Variante aufgebaut hast, ist die Hürde wirklich so groß, dann zu sagen, okay, dieses ein Produkt perfekt durchgestylte Ding, warum baust du das jetzt nicht Stück für Stück daneben für jedes weitere Produkt auch auf, sodass du am Ende wieder zu einem gesamten Konzept für deine Kunden kommst, ne? Und das verstehe ich manchmal nicht, weil denn das gibt ja wirklich krasse Modelle da draußen, wo auf Einzelprodukten, teilweise ja mit sehr niedrigmargigen Produkten auch, einfach so eine krasse Masse bewegt wird, wo ich mir dann denke, okay, wie schwer kann jetzt dieser Schritt sein, zu sagen, ich hole die Leute dann aber eben auch Stück für Stück als Vollmandat rein, wenn man schon in der Lage ist, solche Prozesse zu bauen, ne?
Ja, also das funktioniert ja hauptsächlich in Nischen und dann mit niederschwelligen Sachprodukten. Dann funktioniert
es ja. Also es geht ja auch, geht ja auch im Bereich Geschäftsführerversorgung etc., ne? Also mit Funkpolicen mit ein paar hundert Euro Beitrag und so. Also auch sowas wird ja auf Fließbandarbeit vermittelt, ne?
Okay, das ist mir nicht bekannt, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ja. Du sagst, dass es das gibt, also, dann ist das so.
Also das entnehme ich zumindest der ein oder anderen Unternehmerstory, die man da draußen so findet.
Aber da ist ein Mensch noch in der Beratung tätig.
Ja, ich richtig, aber nicht der Kopf, ne? Sondern
so, okay.
Da gibt es dann ja Vertriebsteams und so weiter. Ja,
okay. Und die haben ihre Vertriebsstory, die sie gelernt haben und ziehen das durch.
Korrekt,
genau. Das ist okay. Ich war gerade beim Thema komplett automatisiert.
Nee, das nicht. Nee. Ja, okay, dunkel verarbeitet sozusagen, das ist klar, das kannst du ja nur im Sachbereich oder im Kleinstgeschäft machen.
Ja, weil ich glaube, es ist immer diese Unterscheidung, was will ich denn? Will ich denn da wirklich in der Beratung selber tätig sein oder will ich, dass es ohne mich läuft irgendwann mal? Das ist so ein Grundding. Ich glaube, am Ende muss ich von hinten anfangen zu denken, wo will ich denn am Ende rauskommen? Ja. Soll da ein Unternehmenswert dastehen, der unabhängig von meiner Person, den ich auch mal veräußern kann, oder bin ich der Selbstständige, der halt so lange Geld verdient, wie er selber arbeitet und wenn er aufhört zu arbeiten, dann halt nicht mehr. Das ist ja legitim, wenn ich das bewusst mache. Und ich glaube, viele machen es halt unbewusst und merken dann irgendwann, oh, jetzt mache ich das schon 15 Jahre und es hat sich gar kein Wert aufgebaut. Und dann kommt irgendein Ereignis vielleicht von außen, selber werden sie krank, jemand in der Familie wird krank und sie wird erstmal bewusst. Wenn ich jetzt aufhöre, habe ich ja ein echtes Problem oder keinen Wert und dann fange ich wieder bei Null an. Ja. Und da würde ich empfehlen, mal früher von hinten zu denken, wo will ich eigentlich hin? Ich kann mich auch bewusst dafür dann entscheiden und dann kann ich es aber perfektionieren. Aber immer in die eine oder in die andere Richtung. Und ich glaube schon, dass das möglich ist, weil du viele jetzt gerade im Versicherungsbereich, bei uns ja im Privatkundenbereich, sind die Prozesse ja vergleichbar. Also ob ich jetzt eine Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Rechtsschutz, diese ganzen Sachverträge, ist im Prinzip ja immer das Gleiche. Und das kann ich von daher von einer auf die andere Sparte relativ schnell übertragen und standardisiert einsammeln. Und da, wenn jemand einen Unternehmenswert aufbauen will, würde ich nicht verstehen, warum er die dann nicht einsammelt. Weil so, ja. Was anderes ist es dann bei den komplexeren Themen, wenn du sagst, ich habe da meinen BU- und PKV-Prozess mit Risikovoranfragen, so, das ist auch wieder vergleichbar, aber es hat wieder gar nichts zu tun mit der Ruhestandsplanung. Und dass ich dann sage, ich entscheide mich für nur das eine und das andere mache ich eine Kooperation. Weil das sind ja dann wieder Bereiche, die Liquidität erstmal generieren, aber keinen langfristigen Bestand, obwohl beim Thema Ruhestandsplanung dann tendenziell die letzten Jahre ja. Dann jetzt schon, früher ja. Nicht. Aber ja. Es gibt, glaube ich, für alles eine Lösung, wenn ich damit anfange, mal zu überlegen, wo will ich denn am Ende rauskommen, wie soll das aussehen und dann kann ich anfangen zu modellieren. Und ja. Was ich erlebe, ist oft einfach ein Blindflug. Ich habe halt mal angefangen und dann ist das halt jetzt so gewachsen. Und auch das ist, glaube ich, normal, weil auch dieses Versprechen, hier kauf mein Coaching-Programm und du sparst dir die ganzen Fehler, die ich gemacht habe und ja. Fängst direkt perfekt an, glaube ich, funktioniert auch nicht. Du musst diesen Prozess erleben und ja. Von innen fühlen, wie sich's anfühlt ja. Am Ende. Ja. Dann kannst du überlegen, wo fühlt sich's denn besser an und in welche Richtung will ich denn? Aber den Punkt darfst du halt nicht verpassen. Also ich glaube, so 1, 2, 3 Jahre einfach mal loslegen und machen, Erfahrung sammeln, Einblicke sammeln, okay. Aber dann irgendwann muss ich mich fragen, wo will ich eigentlich hin? Weil sonst mache ich irgendwann auf und bin wo ganz woanders, als ich hin wollte.
Ja, ja, und dieses Kooperationsding, in dem Beispiel, was bei euch ja, ich lagere das Thema Finanzierung aus, ist es, glaube ich, vollkommen legitim zu sagen, da habe ich notfalls einen externen, der macht das und dann gibt es halt eine Tippgeberprovision dafür. Ja. Weil es ist ein Käuferprodukt. Also der Kunde will eine Immo kaufen, ja, dann braucht er eine Finanzierung, Punkt. So, das oder auch nicht, aber dann wird er dich auch nicht fragen, wenn er das Geld hat. Aber so, das heißt, da ist es relativ einfach. Aber alles andere, PKV, BU, alle sind also Versicherungsprodukte, Altersversorgung, ist ja immer ein Verkäuferthema. Mhm. Und dann eben, es gibt doch dieses schöne Beispiel, wo es heißt, hier bei Kooperation geht immer einer drauf. Kennst du das mit dem Huhn und dem Schwein?
Nee.
Wo ein Huhn und ein Schwein sagen, komm, lass uns kooperieren und was richtig Geiles machen. Und das Huhn sagt, ja klar, wir verkaufen Eier mit Speck. Ja. So, und also bei Kooperation geht immer einer drauf. So, das ist halt so ein bisschen polarisiert dargestellt. Ne? In dem Fall halt das Schwein, ne? Weil Eier kommen halt immer nach und den Speck musst du halt schlachten und braten. So, ja. Und deswegen ist ja die Frage, wenn du halt eben sagst, ich bin als Einzelunternehmer oder was auch immer, bin ich ein Stück weit abhängig davon, dass ich Geschäft an andere weitergebe, damit die mir dann quasi ein Cashback geben. Weiß ich nicht, ob das so ein nachhaltiges Modell ist, ne? Ob man dann nicht, also wenn das wirklich eine Säule deines Einkommens ist, sozusagen, ne? Mhm. Wenn es halt, wie gesagt, so ein bisschen nebenbei ist, okay, aber wenn das Teil deines Geschäftsmodells ist, ich habe Kooperationen mit anderen und lebe davon, dass die mir einfach Cash geben.
Er ist Teil der Ausrichtung, auch da wieder strategisch, wer will ich sein? Also was ist mein Selbstverständnis, wenn ich mich als Spezialist sehe für biometrische Risiken, dann wäre es komisch, wenn ich die PKV weitergebe. Wenn ich sage, ich bin der Ansprechpartner Nummer 1 für alle Finanzthemen, weil ich habe immer den richtigen Mann dran, aber ich bin der das Gesamtkonzept sieht und ich vertiefe mich jetzt nicht in die Details der Mutterschutzregelung bei der PKV. Das ist nicht, das macht dann der Spezialist, dann geht das schon wieder. Am Ende ist es ja eine Frage der Darstellung.
Ja.
Und daraus resultiert sicherlich auch, wie gewinne ich Kunden. Also kann ich die online überhaupt dafür gewinnen? Geht das nur über Weiterempfehlungen, über regionale Positionierung, wie auch immer?
Ja.
Aber auch da wieder muss ich mir belegen, wer will ich denn sein? Also wo will ich denn rauskommen und passt das zusammen? Kann ich mit dem, was ich sein will, dann überhaupt das schaffen, wo ich rauskommen will? Ja. Oder muss ich da irgendwo nachjustieren? Und das Problem dabei ist oft, wenn du das allein im stillen Kämmerchen machst, dein Hirn kann halt nur das verarbeiten, was es schon kennt. Das ist wie eine Festplatte, da ist halt drauf, was du erlebt hast und irgendwo gelesen und gehört und das war's. Und wenn du dann mit den Informationen, mit denen du ja da gelandet bist, wo du heute bist, mit deinen 1,4 Verträgen, jetzt überlegst, wie kann ich es anders machen, dann kann dir dein Hirn nur das liefern, was es schon kennt. Da kommt in der Regel wenig bei raus. Sondern du musst ja neue Informationen bekommen und das ist der Zauber davon, sich dann mit anderen Leuten, die deine Situation verstehen, die auch Unternehmer sind oder auch Selbstständige sind oder auch Makler sind, auszutauschen und dann mal die eigenen Vorstellungen zu spiegeln und dann zu hören, ah ja, so ist das gut oder das würde ich lieber lassen aus dem Grund, und da in den Austausch zu gehen, das zu challengen einfach, um auch rauszufinden, wer, ja, was will ich, was gibt's denn da noch da draußen und was könnte für mich passen?
Ja. Aber die Frage ist, mit wem? Also mit wem challenge man das? Ne, das
Dafür haben wir ja was entwickelt, was es sonst nirgends gibt. Genau. Von daher gibt es ja nur einen Ort, wo man das kann, bei uns auf der Vacation. Aber da, das ist zum Beispiel ein Rahmen, wo das funktioniert. Du brauchst halt einen sicheren Raum, wo du halt darüber sprechen kannst, dass du halt mal gerade nicht weißt, wie es weitergehen sollte oder eine Frage hast, die du dir jetzt erstmal selber nicht beantworten kannst und wir als Verkäufer und rot strukturierte wollen ja immer die Größten sein und erzählen lieber, was alles super funktioniert und was wir alles abgeben, wo du vorhin gefragt hast, na, wie viel wird denn wirklich abgegeben?
Ja, genau.
Und wenn man dann...
Das wäre eine spannende Statistik, ne? Wie viele Verträge haben Kunden im Bestand, die Kunde sind bei einem bei einem ich gebe alles andere ab Konstrukt. Ja? Also du hast 4 Experten, die vermeintlich alles andere abgeben. Wie viel Verträge hast du als Kunde wirklich? Also hast du am Ende wahrscheinlich 2, PKV und PU.
Ja.
Und unerhaftlich, weil die hat man halt so, aber wahrscheinlich stehen solche Kunden dann häufig ohne andere wichtige Dinge da, weil sich keiner darum kümmert.
Das heißt,
alles wird abgegeben, aber die keiner weiß wohin, oder?
Da hört man deine Gesinnung raus, die auch meine ist, dass man vom Kunden her, also ich bin der Überzeugung, als Makler sollte ich vom Kunden her denken und nicht vom Produkt her und damit muss ich ja mir die Risikosituation des Kunden anschauen und als Risikomanager auftreten. Aber am Ende ist es halt eine Strategie, die als unternehmerisch sinnvoll ist.
Ja.
Meine Augen,
am Ende soll es jeder machen, wie er will. Ne? Jeder kann es so machen, wie er möchte. Für mich nochmal, wir haben ja in einer anderen Folge schon drüber gesprochen, dass ja bei mir jetzt also im 1.7.26 hier eine Änderung stattgefunden hat und wo ich mein Unternehmen in ein gemeinsames Unternehmen einbringe und so weiter und so. Und wo der eine oder andere schon auch fragt, hast du dir das gut überlegt? Also du hättest ja auch dein eigener Herr bleiben können, was auch immer, ja. Und was ich selber auch überraschend fand, also ich habe jetzt generell nicht das Problem, schnelle Entscheidungen zu treffen, aber solche entscheidenden Entscheidungen sozusagen auch dann schnell treffen zu können, das basiert natürlich bei mir jetzt darauf, das habe ich da in der letzten Folge, glaube ich, damals auch schon gesagt, ich sage es jetzt nochmal, dass das über jetzt einen Zeitraum von fast 9 Jahren dieser Austausch mit dir, mit anderen Vermittlern, mit anderen Maklern, mit anderen Maklerinnen, mit Kollegen aus unserer Community heraus. Ich habe einfach schon so viele Modelle gesehen, gehört, was machen andere, wie läuft das gut, läuft das schlecht, wie fühlt man sich, wenn man das macht, wie fühlt man sich, wenn man dies macht, was passiert, was könnte passieren, wenn man sowas macht. Also irgendwie alle Varianten schon mal ansatzweise irgendwie angedacht, mal gehört, mal durchdacht, für den anderen mitgedacht, sodass in dem Moment, wo diese Option an mich herangetragen wurde, ging das bei mir relativ schnell. Also das war so wie so ein, okay, warte mal, das ist das, dann so, dann mache ich das so, okay, dann geht das so, machen wir. So, also es ging halt richtig schnell, weil es war eine neue Situation, aber irgendwie auch nicht, weil man es halt schon so oft von anderen wahrgenommen hat, dass ähnliche Sachen passiert sind oder man hat einfach in der Vergangenheit schon ganz viel Zeug wahrgenommen und für sich dann vielleicht auch selber schon mal Szenarien durchgedacht, was wäre eigentlich, wenn, so dass man aufgrund dieses Netzwerks, was wir hier haben, auf sowas einfach super vorbereitet ist. Also da kommen wir wieder auf dieses Training zurück. Ne? Also du trainierst halt eigentlich durch diesen permanenten Austausch mit anderen, trainierst du eigentlich deine Entscheidungsfähigkeit. Also nicht deine Entscheidungsfreudigkeit, sondern deine Entscheidungsfähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen für dich, weil du einfach, ja, für dich, für andere einfach permanent Sachen durchdenkst und mitdenkst und dann eben solche Situationen schnell zur Klarheit führen. Also das kann ich nicht oft genug sagen und das habe ich so krass wahrgenommen dieses Mal bei dieser Entscheidung, dass das ist einfach komplett
auf
begeistert ist irgendwie, also dass man so auf einmal so klar ist auch und dass auch in dem Moment andere dir schwingen, ey, okay, dass du so schnell sowas entscheiden kannst oder wie man dann ja auch Sachen hinterfragt und so weiter. Du hast ja dann mit verschiedenen Experten zu tun, aus steuerlicher Sicht, aus unternehmerischer Sicht, aus was weiß ich, welchen Perspektiven, die dir dann auch manchmal spiegeln, okay, du bist da ja im Thema. Also das hast du ja zu Ende gedacht. So, ja. Und wo du dir dann denkst, habe ich das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, habe ich, ja.
So, ne? Auf unseren Festplatten ist halt schon ganz schön viel Erfahrung von ganz vielen Maklern drauf. So. Durch die ganzen Folgen und die Vacations und so weiter. Und dann ist es ja, wenn du Experte bist, man sagt ja so ab 10.000 Stunden bist du Profi in einem Bereich, hat sicher jeder, der sich auf ein Thema schon mal spezialisiert hat, gemerkt, dass es irgendwann intuitiv läuft. Also du musst da nicht mehr in die Betriebsanleitung schauen und der Arzt, der immer die gleiche Operation jeden Tag macht, der guckt da nicht mehr nach, wo muss ich jetzt den nächsten Schnitt machen, sondern es läuft einfach intuitiv und das ist dann das, was da abläuft, nicht? Weil so viel Erfahrung schon dann da ist, verknüpft sich das halt viel schneller. Schönes Beispiel.
Ja, immer wieder, also weil es wirklich einfach spürbar war. Und auch wenn von außen dann nochmal wieder kritische Nachfragen kommen von irgendwem, dann bist du nicht frei davon, dich selber auch nochmal zu hinterfragen. Aber du kommst relativ schnell wieder auf den Schluss, nee, das hat schon, ich weiß, genau deswegen habe ich die Entscheidung so getroffen. Und und das.
Würdest du sagen, du hast ein klares Ziel, wo du mit deinem Unternehmen hin möchtest?
Ja.
Ja. Das ist ja auch klar.
Ja, genau. Aber das ist ja die unternehmerische Ebene jetzt für das Unternehmen. Ne? Also es ging ja erstmal jetzt um...
Für dich meine ich. Für dich persönlich. Also mit deiner...
Ja, genau. Ja. Das ist es. Und genau, und das macht dann gewisse Dinge einfach egal, wenn du halt genau weißt, warum mache ich das eigentlich? Und warum ist es deswegen nicht so relevant, gewisse Parameter so zu haben, wie andere sie gerne hätten wollen.
Da weißt du ja, was zahlt drauf ein und was zahlt nicht drauf ein.
Ja. Genau. So, und wenn du, lieber Zuhörer, auch so eine Entscheidungsfähigkeit dir antrainieren möchtest, für was auch immer da kommen mag, dann macht es total Sinn, dich unserer Community anzuschließen, mal auf eine unserer Vacations zu kommen und hier die nächsten Folgen sehr aufmerksam zu verfolgen, denn vielleicht gibt es da irgendwann auch noch mal was drüber hinaus. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon?
Und auch dann musst du entscheidungsfähig sein.
Und zwar schnell.
genau. Geh mal auf vertriebsansatz.de, drück irgendeinen der weißen Buttons, die da sind. Alles führt zu irgendwas, was richtig cool ist. Es könnte ein Tagesevent sein, es könnte eine Evocation sein, es könnte was auch immer sein. Guck einfach mal rauf und wir freuen uns, dass du am Start bist.
Der Termin für die Vacation ist auf jeden Fall jetzt fix für nächstes Jahr, 8. bis 11. Juni 2027 in einer neuen Location. Könnt ihr euch auch freuen, auch schon dabei waren.
Die schon da waren, geht woanders hin.
Mehr sei noch nicht verraten, aber es wird wieder richtig cool.
Also 8. bis 11. Juni 2027.
Hat sich der Thorsten hiermit notiert. Er ist dabei. Ich auch.
Ja, genau.
Und wenn du es auch sein willst, dann vertriebsansatz.de. So.
Gut.
Dann sage ich mal, tschüss. Schönen Tag da draußen und tschüss bis zur nächsten Folge.
Ciao.